Siebtes Kapitel. In Silo stiert man vor sich hin. Zu stark war das Erlebnis. Es schüttelt sich so ohne weiteres nicht ab. Bloß der Oberste geht mehrmals ohne Ruhe hin und her, ehe er sich widersetzt und mit Anspannung das Ganze auf ein Nebengleis zu schieben trachtet. Er fängt an. Liebe Brüder, nie sprach er so, manch einer zieht die Brauen hoch, mancher seine Lippen schief. Was bei uns geschah, war ein Spuk. Glaubt nicht, dass die Gewappneten keine Menschen waren. Er unterschlägt das eigene Gefühl, es waren Engel. Ha, sie zauberten uns was vor. Hattus, ein Schulterheben und sonst nichts. Weil sie aus einem Völkerwinkel kamen, unsere Glaubensart nicht wirklich kennen, darum gingen sie rasch weg. Offen blieb die Frage, dass Gott die Hilfe uns versprach, aber das Versprechen nicht gehalten hat. Auch das blieb unerwähnt. Wenn einer Gott bekämpft, für den es aus der Überzeugung keinen gibt. Jeder Tun rückt etwas vor. Du glaubst nicht mehr? Der Siechemer hielt des Volkes wegen zu Delaja, der tut verwundert. Wieso hab ich gesagt das? Du verrätest dich. Was wir erlebten, halte ich für Wirklichkeit, wohl eine, die wir nicht verstehen. Jitzris Gruppe konnte es aus einem Glauben, der hier im Hohen Rat zu Bruch gegangen ist. Ich zweifle nicht daran, dass die großen Ritter Gottes Engel waren. Oh, trotz des Wunders stehe ich zu fest mit beiden Beinen auf der Erde, um gleich zu allem Ja zu sagen. Immerhin ist's möglich, dass Gott seine Engel sendet. Artam ruft dazwischen. Engel wären keine Ritter. So? Sagt Jedotun gedehnt. Na, du als Priester bist in unseren Rollen gut bewandert, was? Schlage nach, wem Josua vor Jericho begegnet war. Etwa ist es jener, der heute mit dem Schwert erschien. In Klammer Josua 5, 13 bis 15. Da ist das Recht auf unserer Seite, lacht Artam hämisch. Josua hat mit dem Engel Jericho verwüstet. Vielleicht. Artassus steht plötzlich auf. Ich will von einst nicht reden, nur das. Wir stoßen uns an jenen harten Stein, wie der Engelritter sprach, wenn wir uns nicht wenden. Nunmehr sehe ich ein Licht und unterscheide auch, was wahr und unwahr ist. Du meinst, Delaja ist zornrot, uns blüht kein Weizen und wäre besser abzudanken? Geh zu Jitzri und Genossen, verlasse Israel in seiner Not. Du redest irr, entgegnet Artassus. Ich halte unserem Volk die Treue, die auf Jitzris Seite ist, und zu dieser schlage ich mich durch. Ich gab deinen Glaubensnöten kein Gewicht. Nun sehe ich, du hast schon lange keinen Glauben mehr, du bist gegen Gott. Dass du morden lassen willst, unsere Brüder, ihre Frauen oder Kinder, hat mir den Abgrund aufgetan, dem du bereits verfallen bist. Heute sage ich mich von dir los. Zeige nicht zur Tür, ich gehe, wann ich will. Noch ist manches vorzubringen. Du sagtest mir vor kurzem, es gäbe keinen Gott. Wie bekämpfst du ihn, wenn es keinen gibt? Den Herrn nicht zu erkennen und ihm nicht zu folgen, ist deine Angelegenheit. Dagegen ist nichts einzuwenden, außer auch Artasus geht hastig auf und ab, dass es widersinnig wäre. Du ringst gegen dein Gewissen, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Schöpfer ist. Wer Gottes Dasein auszustreichen sucht, steht im Widerstreit zur Warnung, die das Gewissen pochen lässt, ob leise oder laut, gehört oder übergangen. Es bleibt sich gleich. Denn das Gewissen ist die Stimme aus dem Jenseits, wenn es auch in unserem Herzen spricht. Noch etwas. Gott hätte sein Versprechen nicht gehalten, uns seine Hilfe zuzusenden. Solange ich im Priesterrate bin, das sind an die 20 Jahre, kam keine Offenbarung dieser Art. Wie also hätte er sein Wort gebrochen? Mose sagte er es zu, Josua und denen, die mit ihm im Bunde standen. Ich beachte, dass unsere Zeit sehr schwierig ist. Solche kann den Glauben töten. Aber ganz zerbrechen? Gott hilft jedem, der ihm im Glauben seine Not zu wissen tut. Herrlich, trotz der Trübsal, hat er Israel geführt. Gleich also führt er jeden Menschen, auch wenn sie seinen Namen noch nicht kennen, aber guten Wesens sind. Bist du endlich fertig? Höhnt Delaja böse. Das kommt darauf an, was du zu meinem Hinweis sagst, erwidert Artasus dem Obersten gemessen. Wie von ungefähr, unabsichtlich, stehen er und jeder Tun beisammen. Ein feines Paar! Betsei streckt einen Finger vor und grinst widerlich. Die beiden übergehen es. Delayas Stimme stößt wie eine Lanze zu, als er sagt: Meine Faust, wieder Jabin, euch und wieder Gott, sollte er mir widerstehen. Es wird grausam still. Artasus strebt dem Ausgang zu und sagt: Du hast Israel das Licht gestohlen. Gottes Geist ist fortgegangen. Nur deine leere Schale blieb zurück. Wahrlich, deine eine Ehre ist verdorrt. Hinaus! Brüllt Delaja, seiner nicht mehr mächtig. Er gesteht nicht ein. Es sei wie des Engels Wort gewesen. Unirdisches, sagte Artasus. Dieser und Jedutun satteln wortlos ihre Tiere. Wortlos traben sie dahin. 2 Stunden. Sie finden sich an einer Kreuzung haltend, die nicht nach Sichem, nicht nach Ophra führt, wo Artasus zu Hause ist. Da sitzen 3 Gesellen. Ihre Pferde fressen friedlich fremdes Gras. Artasus erwacht aus düsterm Brüten. Komm, wir biegen ab nach Ophra. Bei mir übernachtest du, denn bis Sichem ist's zu weit. Die Gesellen kommen ihnen nicht geheuer vor. Doch schon geht einer auf sie zu, sagend: Ihr seid irrgeritten? Wir zeigen euch den rechten Weg. Um sie nicht herauszufordern, wehrt Artassus freundlich ab. Sie sehen gar zu sehr nach Räubern aus. Wir finden uns zurecht. Nach Ofra sicherlich und morgen früh nach Sichem auch. Ihr seid jedoch auf einen Pfad geraten, der euch dorthin führt, wohin ihr eigentlich gehört. Klar, obwohl beide Herzen nicht gerade mutig klopfen, fragt jeder Ton. Wohin ginge das? Auf einen Berg, sagt der Zweite, der hinzugetreten ist. Und der Dritte sammelt schon die Gäule. Es wäre gut, ihr kommt freiwillig mit. Sie müssen sich ergeben, sie sind waffenlos. Die drei haben deren umso mehr und langbeinige Renner. Flucht ist ausgeschlossen. Ohne es vom anderen zu wissen, denken Jedotun und Artassus, O, möge uns der Herr geleiten, für den wir heute eingestanden sind. Sie kommen ins Gelände, der Pfad wird schmal und bietet kaum zwei Rossen Raum. Erst umgeben von den Räubern, bilden diese nunmehr den Beschluss. Huf und Steingeklirr verschlingen öfter einen Laut. Doch ist zu hören. Die Palme wird sich freuen. Das Pferd des Artassus wäre fast gestürzt. Aus Schreck über das Gehörte griff er falsch ins Zügelzeug. Blitzschnell ist ein Wächter da. Er rettet Ross und Reiter. Soll Artassus ihm auch noch dafür danken? Nein. Ruhig sagt der Wächter. Du musst besser achten. Das klingt nett, gar nicht wie. Hast du gehört? Tuschelt Artassus. Eine Palme suchen die uns aus. Jedutun nickt kurz, seine Hände zittern. Ah, zusammenreißen, sich vor diesen Burschen keine Blöße geben. Jäh hebt der Sichemer sein Haupt. Artassus tut es ihm nach. So kommen sie zu dem auch ihnen unbekannten Hügel. Kein Ausweg ist zu sehen, auch sind die Tiere müde. Hier gibt es Palmen, just zum Wählen. Im Umdrehen sieht Artassus, wie sich die Männer heiteren Gesichts besprechen. Ihn erstickt es schier. Die wollen uns an eine Palme hängen, was überhaupt nicht üblich ist. Man verehrt ja Palmen, weil sie in der Wüste oft die letzte Rettung vor dem Tode sind. Kein Mensch wird jemals wissen, wo wir blieben. Weib und Kinder werden weinen, um die Verlassenen wird sich keiner kümmern. Da sehen sie im Steigen, sie führen jetzt die Pferde, auf dem Höhenkopf ein helles Haus. Wenn es Rettung brächte, nein, man hätte sie nicht abgefangen, um sie erst hierher zu bringen, oder sollte doch? Gott, der Retter. Verworren kommen sie am Hause an. Vor der Pforte steht ein Artgenosse ihrer Fänger. Ach, du schönes Haus, du Räubernest. Waren beide nicht mehr klar zu denken fähig oder mit den Wächtern ein Gespräch zu führen, so sind sie völlig auseinander. Als in die Türe, die geöffnet wird, der Schwertritter von Silo tritt. Trotzdem er keinen Panzer trägt und auch nicht das Schwert, erkennen sie ihn sofort wieder. Willkommen, ihr habt schnell den rechten Weg entdeckt. Tretet ein. Drinnen steht Deborah, ihr zur Seite Zuriel. Sie hält Brot und Wein bereit, auch für die Wächter, die mitgekommen sind. Gut habt ihr das gemacht, werden sie belobt. Ich danke euch. Wir danken dir, Palme. Wir dürfen dir ja dienen. Von Artasus und Jedotun wird sie nicht erkannt. Immer wirrer kommt denen die Geschichte vor. Das Weib nennt man Palme? Aha, darum also. Die Palme wird sich freuen. Und Jitzris Gruppe auch bei ihr? Offensichtlich so, als gebiete sie. Das lange Raten wird verkürzt. Bald sitzen sie an einer Tafel mitten zwischen Israelen und lauter fremdem Volk, das im großen Kanaan und links des Jordans seine Stätten hat. Auch weiter abseits Wohnende sind zugegen. Man bestürmt sie nicht mit Fragen. Nach dem Mahl berichtet Jitzri und Matania von den Dingen, die schon lange auf dem Hügel vor sich gehen. Und Zuriel hatte Wort für Wort verkündet, was im Priesterrat geschehen war und gesagt. Artasus und Jedotun fielen nicht mehr um, darob große Freude. Warum hat man uns gefangen hergeführt? Fragt Artasus. Nicht gefangen, wehrt Saltil. Beschützt. Es sah anders aus. Bei der Palme, die sich freuen würde, dachten wir. Ihr würdet daran hängen, lacht Elam heiter. Matania sagt. Die Ritter offenbarten eure plötzliche Erkenntnis. Das war groß und wundersam. Mit euch war Gottes Geist. Bitter war es, widerredet Jedotun. Es bleibt ungeprüft, ob wir ihm Rechte waren. Diesmal war es nicht nötig. Zuriel setzt sich zu den beiden hin. Eine eigenartige Welle überflutet sie. Man hat sich eng vereint. Wie beim Ritt, schießt es Artasus durchs Hirn. Aber wie es da zum Guten kam, so sicher hier. Deborahs Augen strahlen auf. Wüsste man es nur, was sie hier will. Störend finden sie es nicht, außer, dass sie als einzige Frau unter solcher Menge Männer weilt. Wo ist der dritte Ritter? Forscht Artasus. Den erlebt ihr noch, erwidert Muriel. Erst sollt ihr erfahren, was seit Jahr und Tag geschieht. Dann entscheidet, auf welche Seite ihr euch stellen wollt. Haben schon, ruft Jedotun ein wenig hitzig. Nicht mehr zu Delaya, sonst vielleicht auf jede, wo es Licht und Liebe gibt, platzt er heraus. Ist in diesem Haus zu haben, lächelt Zuriel. Da gibt es eine außerordentliche Seite, auf der hier alle stehen, um diese Frau geschart. Ernst weist er auf Deborah. von Gott zur Richterin des Volks bestimmt, vom Licht gelehrt und eingewiesen. Niemand wird ihr widerstehen. Als beide hören, wie viel Führende von Deborah wissen, wegen der gerechten Sache noch verschwiegen, dass sie mit großer Macht gegen Jabin fertig stünden, unterstützt von Midian mit vielen Waffen, da fallen ihnen bald die Augen aus dem Kopf. Ihre Blicke tasten, bis sie an Deborah haften bleiben. Im Priesterrate war es Jeduthun, der Artasus als Schatten folgte. Hier kommt es umgekehrt. Der Sichemer geht sicheren Schrittes auf die Palme zu und sagt schwer, wie bei einem Schwur: Ich bin dein Gefolgsmann. Weniger das Widerliche bei Delaja treibt mich zum Entscheid, als mehr der Wunderweg, den uns deine Wächter, nein, den Gott uns führte. Er bediente sich nur ihrer, weil du ihm dienst, wie wenig Männer. Nimm meine Hand, die auch Waffen gut zu schwingen weiß. Ich entrate dessen, Artasus streckt beide Hände aus. Kannst du mich zu anderem gebrauchen, und liegt es nicht zu wenig in der Gotteswaage so? Wir brauchen viele gute Herzen, viele helle Köpfe, viele feste Fäuste. Zwar den Krieg entscheiden Waffen, aber für die armen Frauen, die mit ihren Kindern wehrlos warten müssen, bedrückt, hungernd und verzagt, sie, für diese Arbeit will der hohe Herr dich wählen. Wähne nicht, das sei wenig, du wirst dich wundern, wie viel Last du tragen darfst. Du wirst Helfer brauchen. Der böse Krieg ist nicht im Handumdrehen aus. Hernach ist diese Gottespflicht noch nicht beendigt. Gar mancher kehrt nicht wieder heim. Und all die Armen ohne Schutz brauchen mehr als eine Tageshilfe. In Sichem wirst du deine Stätte finden. Und nicht von ungefähr, dass Jeduthun von Sichem ebenfalls die rechte Straße fand. Er wird dir alle Zeit behilflich sein. Über das Gesicht des Priesters gleitet frohe Röte. Wie beglückt bin ich, dass ich dir mithelfen darf. Richterin, ich danke dir. Zu den Engeln sagt er: Bitte lasst euch innigst danken. Ihr seid ins Wespennest gekommen, und dabei habe ich erkannt, dass im Hohen Rat kein Segen wirkt. Dein Dank sei angenommen, sagt Zuriel. Es fragt sich nur, wohin damit, denn wir, des höchsten Engel, nehmen für uns keinen Dank in Anspruch. Nicht, dass wir das nicht dürften. Im Gegenteil, ist echter Dank ein Segen, den wir vom Heiligen erhalten. Mit einem Dank an uns gerichtet, wird von uns Besonderes getan. Denke einmal fleißig nach, Freund Artasus. Freund? Ich? Euer Freund? Er fühlt sich zu gering. Willst du es nicht sein? Muriels Stimme mahnt. Wollen schon, bekennt der Priester. Aber ihr seid himmlisch, Sendlinge des Schöpfers. Ich bin nur ein Sohn des Schöpfers, dem wir dienen, klingt es ernst und dennoch lieb vertraut. Da rinnt manch versteckte Träne in den Bart. Artassus wischt sich auch die Augen aus, aber ohne sich erst umzudrehen. Ich will es nicht nur sein, bekennt er leise. Ich will's mit Gottes Kraft verdienen. Wir auch ein einheitlicher Ruf. Wir sind Brüder. Jeder ist ein Gotteskind, sagt Zuriel. Es gibt kein Geschöpf, auch nicht die Abgestürzten, das außerhalb der Schöpfung ward. Und ihr, gläubig und zum Dienst bereit, seid als Geschöpf ein Kind geworden. Ihr habt die Bindung an den Schöpfer anerkannt, habt das Band in eurer Sprache ausgedrückt, ergriffen und zieht euch mit der Segenskraft des Vaters wieder in das Licht hinauf. Verstanden? Ja, sagt Matania. Dem Wortlaut nach gewiss, bloß der Sinn ist eine etwas schwere Speise. Artassus nickt dazu, doch mit frohem Eifer fügt er an. Ihr, die reichsten Gottessöhne, helft uns gern. Nehmt unsern Dank zu eurer Freude an. Ihr bringt ihn unserm Schöpfer Vater dar, und wenn ich das so sagen darf, ich möchte mich mit seiner Hilfe an dem Band von ihm gewoben immer höher ziehen, bis ich einst. Ihm versagt die Stimme. Er geht hinaus. Auch jeder Tun erschüttert geht mit ihm. Barak holt sie in den Saal zurück. Indessen fragt Kis Abda, warum nur Muriel den Flammberg trug und wie dieser überhaupt zustande kam. Im Lichte brauchten sie gewiss kein Schwert. Dort gäbe es kein Leid, keinen Krieg, noch jämmerlichen Tod. In Klammer Offenbarung Johannes 21,4. Brav gedacht, gibt Zuriel die Antwort. Nun, wir teilten uns die Arbeit. In Silo kamen Wort und Tat in Frage. Die Weisheit übernahm das Wort, der Ernst die Tat. Im Lichte gibt es keine Waffen, bloß Zeichen, wozu das Schwert gehört. Euer Rat war absolut nicht reif, Wort und Tat des Himmels aufzunehmen. Darum trugen wir die Panzer. Es wäre sonst durch unseren ungehemmten Strahl gar manche grüne Frucht vom Baum gefallen. Der Tod, so bedeutet es, konnte einige betreffen. Ich rechne diesen Hinweis zu der Gnade, die mir widerfahren ist. Jetzt weiß ich, dass die Richterin von uns die sicherste Verbindung zu Gottes Geist und euch besitzt. Und so komme ich zu ihr, wenn ich Zweifelsfälle habe. Tue das, Kis Abda. Deborah hat unter euch die sicherste Verbindung durch die Hoheit ihres Geistes. Darum ist sie auserkoren, darum kam sie aus dem Licht zu euch. Den letzten Satz betonte Zuriel besonders stark. Deborah setzt sich still auf ihren Stuhl. Artassus berührt des Engels Hand. Deborah sagte, jeder Tun und ich hätten nicht von ungefähr geeint den rechten Weg erkannt, ich bin's zufrieden, wenn es so der Hohe führte, und ihm sei Dank. Doch es fehlt uns das Verdienst. Besser wäre, wenn wir alle, zeigt er in die Runde, selber zur Erkenntnis kamen, schließt Zuriel das Wort. Wir entlasten euch. Niemand wendet sich aus pur eigenem Umtrieb um, selbst da, wo von Jugend an der Glaubensweg vorhanden war, wirkt Gott. Jedes Leben beginnt nicht, wie manche meinen, erst auf dieser Welt. Es ist eine Fortsetzung in einen neuen Abschnitt eingezeugt. Sonach geht die Führung eben nicht erst vom Erkennen aus, im Erdenleben angenommen oder auch erkämpft. Deine Frage, Salumin, auf der Zunge liegend, Zuriel dreht sich dem Genannten zu, ist angebracht, warum viele keine gute Führung hätten, warum sie, statt im Glaubensland, in finsterer Materie leben müssen, ohne Gott und ohne Licht. Und sie könnten nichts dafür. Wir werden sehen. Wie gesagt, fängt das Leben nicht in der Materie an. Deshalb muss schon vor der Erdenlebenszeit die Möglichkeit bestanden haben, sich dem Lichte zu oder abzuwenden. Die Existenz greift weit zurück. Es genügt zu wissen, dass die Erstentscheidung in den Israel bekannten Fall des Erstgeschöpfes reicht. Von daher ging die Wurzel aus zum Lebens- oder Todeswasser. Letzteres bezieht sich auf die seelische Verdunkelung. Jeder konnte sich das Licht oder eine Abwehr wählen. Das war der Schritt, freiheitlich zu handeln. Aus dieser Perspektive seid ihr zum Glauben frei gelangt. Jedoch vor der Erstentscheidung lag die Zeit der Lehre, von Gott, dem Höchsten, durchgeführt. In der Lehrzeit stellte er die Kinder auf den guten Weg. Ohne diese Lehrzeit war es keinem Kinde möglich, sich aus sich selbst das Licht zu wählen, nicht einmal zu irgendeinem Denken, Wissen und Erkennen zu gelangen. Darum galt das heilig wahre Wort. Mir hat niemals jemand etwas dargebracht, was er nicht zuerst von mir erhalten hat. Römer 11, 35. Freuet euch, dass vom Höchsten jede gute Gabe kommt. In Klammer Jakob 1, 17. Dass ihr aus eben dieser Gabe eure Liebe, Ehrfurcht, Dienstbarkeit und Anbetung Gott leisten könnt. Ein Seufzer. Wenn man das erst könnte, es fragt keiner nach der Zeit, für keinen gibt es eine Nacht. Hellwach sind sie dem Lichte aufgeschlossen. Chakros dreht das chaldäische Sandgefäß herum. Ihm macht's nichts aus, dass nach dem Sternenstand die Mitternacht weit überschritten ist. Jedotun fragt, warum Deborah nicht im Rat gewesen sei, etwa wären. Dein Wunsch ist besser als die Überlegung, sagt sie. Die Himmelslehrer machten eine Umkehr möglich. Zwei treue Männer richten mehr als 20, die allein am Schleppseil hängen. Auch fehlt's nicht weit, verliert Delaya seinen dritten Mann. Und das andere, Deborah überlässt es Zuriel, den Gedanken fortzusetzen. Er nickt ihr zu. Wer der dritte Ritter war, fragte Artasus. Da sitzt er, zeigt er auf sie. Freundlich lässt sich Zuriel durch Fragen unterbrechen. Artasus lacht. Ich dachte, was richtet so ein schwacher Jüngling aus? Doch als des Wortes und des Schwertes Macht sich zeigten, wäre ich sogar dem Jüngling ausgewichen. Die Einsicht kam mir deshalb gleich, Delaya redet sich um seinen Bart. Aber warum sprachst du nicht? Forscht er. Meine Stimme musste mich verraten, Artasus. Natürlich hätte sich der Hohe Rat vergeblich gegen mich gewendet, durch das Schwert, das man Flammberg nennt. Wäre einer wie der andere mit einem Streich gefallen, so oder so, wie es herausgefordert worden wäre. Aber das war nicht der Zweck, weswegen wir nach Silo kamen. Das siehst du ein, nicht wahr? Artasus schlägt sich an die Stirn. Manchmal ist's da drinnen wie vernagelt, sagt Muriel. Deine Stirne ist in Ordnung. Es schadet nichts, gehen mal Gedanken schief. Aus dem, was der Mensch falsch denkt, redet oder handelt, reift er heran, wenn er nach der Einsicht die Erkenntnis walten lässt. O Wundermann! Artasus fällt Muriel um den Hals. Du hast fein geholfen, dass ich mich ob meiner Dummheit nicht zu schämen brauche. Nur das drückt noch. Ich bin kein Priester mehr. Delaya hat mich rausgeworfen. Bist du traurig? Nicht eigentlich, beantwortet er Deborahs Frage. Versah man aber zwei Dezennien den Dienst, dann schmerzt es schon, wenn das Band zerrissen wird. Ich machte vieles falsch. Dennoch war das Priesteramt mir heilig und deshalb, er hält inne. Du bleibst ein Priester, sagt sie fest. Gottes Pflicht ist jenes Priesteramt, das der Hohe anerkennt. Reden, Artasus, kann jeder. Wenige aber handeln nach dem Gottgebot, wie geschrieben steht. Gott lieben durch den Dienst am Nächsten. In Klammer 3. Mose 19, 18. Soll der Dienst geheiligt sein, muss sich jeder selber überwinden. Nicht an sich, an seinen Vorteil denken, sobald es eine Gottes, eine Nächstenpflicht erheischt. Delaya denkt, wenn er früh am Altar steht, er habe Schlaf und Morgentrunk geopfert. Er muss im Frühdienst nüchtern sein, wie wird das arg verdreht. Nüchtern. Und der Magen sei gemeint? Nein, reinen Herzens an den Altar treten, gern verzeihen, Vergebung auch für sich erflehen, das bedeutet nüchtern sein. Alles andere ist weltlich und verkehrt. Wo allein das Äußere beachtet wird, ist es selten mit dem Inneren gepaart. Wo dieses fehlt, geht jenes irr. Hat das Innere, zumal vom Geiste her, die Vorherrschaft, so kann das Äußerliche großen Segen stiften. Das Geist-Innere lässt sich auch im Äußeren gestalten, was für alle Dinge gültig ist. Kisabda räuspert sich. Darf ich etwas fragen? Es ist wieder wie am ersten Abend, spät, wo die Nacht zu rasch verrann. Von uns aus gern, erwidert Muriel. Ein wenig ruhen sollt ihr aber, und morgen sind wir ja noch da. Dann? Nur morgen noch? Ruft Deborah wie in Schmerz. Ach, das hallt wie ein Echo wieder. Seligkeit und Freude wären ja nicht auszudenken, wenn die Lehrer stets bei ihnen bleiben könnten. Es kümmerte sie nicht, ob die Welt bestehen bliebe oder bersten müsste. Zuriel umschlingt sie fest. Bis zum feinsten Nerv spürt sie die Wonne. Sogar ihr Ach ist weggewischt. Muriel muntert auf. Ein Tag ist lang, wird er richtig ausgefüllt, und eine Nacht gibt Segen ohne Ende, wenn man sich in ihr mit seinem Schöpfer einig weiß. Wir kommen wieder, sobald Israel geeint zum Palmenhügel kommt. Deborahs Wangen röten sich. O du reine Seele! Muriel drückt zärtlich ihre Hand. So denkst du? Erröte nicht, denn dein Gedanke strahlt vor Gott, wo er für dich zum Zeichen wird, wenn du am Lichtherd widerstehst. Man erkennt den Sinn der Worte nicht, aber keiner fragt darum. Zur rechten Stunde werden sie ihn wissen. Himmelsreif ist der Gedanke dieser treuen Männer. Ihr belehrt uns gut, beginnt Kisabda. Am ersten Abend, als ihr kamt, sprach Deborah von der goldenen Schrift. Sie trifft für mich noch lang nicht zu. Gott aber muntert gern in seiner Freundlichkeit uns Menschenkinder auf. Er fragt ja weniger nach dem Verdienst. Da walten wundersam die Weisheit und der Ernst. Diese beiden habt ihr Lehrer mitgebracht. Zuriel sagte, das Licht hätte im Weltall keinen eigenen Acker, es würde nur hereingestrahlt. Von der Ausdehnung des Lichtalls fehlt mir jedes Maß. Etwa ist das Weltall im Vergleich zum Lichtall bloß ein Sandkorn des gesamten Sinai. Bitte, wenn wir davon wissen dürften, könnte das wohl auch ein Schritt zur weiteren Erkenntnis sein. Schau an, lobt Zuriel. Unser Freund macht Sprünge. Ja, ja, das Licht wirkt überall, weil sich ohne es das Leben nirgendwo erhalten ließe. Die Fluoreszenz, die Strahlung oder Ausstrahlung, ergibt sich auch im Irdischen. Ihr Grundstoff ist jedoch rein Geist. Das Natürliche, was die Sonne spendet, bekommt auch erst seine Kraft vom Lichtall ausgesandt. In der Verarbeitung durch Sonnen wird der Lichtäther der Fluoreszenz, den ein Planetargebiet benötigt, zu einer feinstofflichen Masse, die sicht- und wirkbar ist. Dieser Art ist im Weltall in den für euch unzählbaren Raumparzellen mit ihren Sonnen und den ihnen nachgeordneten Planeten auch das Licht zu Hause und hat also einen Acker, ein Wirkungsfeld. Ja, der Lichteinfluss ist immer größer, als die Raumparzellen sind. Allein der eigene Acker fehlt. Das versteht ihr schlecht. Ihr denkt, ist der Lichteinfluss pro einer Raumparzelle euch ohnehin ein Dunstbegriff viel größer, so muss er selber wirksam sein. Soweit ganz gut. Kisabda hatte recht. Das Weltall wäre im Vergleich zum Lichtall nur ein Staub. Damit ist die Vorherrschaft des Lichtes festgestellt. Vom Weltall der Materie wisst ihr wenig, was darunter alles zu verstehen ist. Ihr glaubt, dass der Schöpfer es erschuf und es folglich auch vom Lichte kam, doch es wurde nur gestaltet, um den Fall des Schöpfungskindes aufzufangen. Dieser Abfall war die Abkehrung vom Licht und erzeugte eine Finsternis, die nur vom Schöpfer zugelassen worden war. Aber wie viel Segensteile machte er daraus? Einige zeige ich euch an. Die Abkehrung ergab die Finsternis, in Klammer 1. Mose 1, 2. Ohne diese aber wären die Gefallenen vergangen. Zu ihren Gunsten konnten sie sich mit der Dunkelheit bedecken, weil sie eben durch den Fall ihr Sein verdichtet hatten. Aus Lichtraum wurde grobstoffliche Materie. Die brauchen alle Materiellen, wie man die Hingestürzten nennt. Sie entsprach der neuen Wesensform. Das ist das Weltall im Gesamten, im Einzelnen je nach der Art der Gruppen materieller Welten, wie eure Erde eine ist. In solchen zweckgebundenen Welten ist das Licht ursächlich nicht zu Hause. Ohne Licht geschah der Fall der Wesen. Ihr meint, da dürfe auch das Licht nicht wirken, weil ich sagte, dass sie, dem Lichte ausgesetzt, vergehen müssten. Allerdings, dem Ungehemmten, seht das Beispiel an. Muriel, ich und Deborah, die unseren Lichtgrad hat, legten Panzer an für euren Rat der Welt. So konnten ihn sogar die Schlechtesten ertragen, ohne umzufallen. Unsere Panzer, Saiten im Symbol, vom Licht die Uressenzen ab. Bloß das Wässerige aus der Uressenz sickerte hindurch, in Klammer Hebräer 5, 12, was noch so stark war, dass der Übelste zu gehen hatte. Daher lässt der Schöpfer diese Lichtessenz, ohne die das Weltall nicht bestehen würde, als Substanz durch für euch unzählbare Sonnen laufen. Jede Sonne wirkt entsprechend einem Filter, durch den nur so viel tropft, als eine Raumparzelle fassen kann. Das ist das Licht als solches allgemein. Zweitens folgt des Lichtes Segen den, wie jede Raumparzelle, jeder Materielle braucht, ob dieser wesenhaft, also nicht inkarniert, oder substanziell im Körper eine Welt bevölkern hilft. Diesen Lichtsegen tragen alle Gottgetreuen durch die freie Opferstraße zur Materie herab. Da ist, Bleiben wir beim Beispiel stehen. Der Mensch, das Filtertuch, durch welches auch nur so viel rinnt, als seine Umwelt nötig hat und ertragen kann. Freilich treten dabei gnadenvolle Strahlen auf, weil das Kommen solcher Lichter in das Weltall Opferung bedeutet. Mit Opfern wird das große Wirkungsfeld des Lichtes beackert, für die materiellen und für deren Raum. So wird das Licht herabgetragen, so wohnt es in der Finsternis, ihr zum Segen, zur Erlösung, selbst wenn sie es noch nicht begreift. In Klammer Johannes 1, 5. Hierzu für euch zur Anschauung ein Bild aus eurer Zeit. Mit Deborah kam ein großes Licht zu euch. Mancher hatte selber eines, bei anderen war es eingeschlafen, einige hatten keines. Aber dann erkannt, dass Gott ihren Hügel als Zentrale auserkor, strömten die herbei, die zum Licht gehörten, die sich nach ihm sehnten und zeitentsprechend zum Sammelpunkte strebten, um der Ungerechtigkeit der Weltlichen zu steuern. Dein Wort, Kisabda, vom Sinai und Sankorn, stammt vom Licht. Du aber hast es produziert, lächelt Zuriel, jener Wert. Alles kommt von Gott, sagtest du, haben oder sind wir auch ein kleines Licht, so hat er es als die Gabe seiner Liebe hergeschenkt. Der Herr hat's produziert. Kisabda, ruft Fürst Jitzri, du überflügelst uns. Keineswegs. Viele, die schon weiter sind als ich, zumal die Richterin. Turm hoch über mir, gar nicht hinaufzulangen, stehen beide Lehrer, und noch höchst weiter die hehre Höhe unseres Heilighohen. Die bleibt ewig unmessbar. Richtig. Nun vom Verhältnis, das du gerne wissen willst, setzt Zuriel die Rede freundlich fort. Dir fehlen Zahlen, um das All, besonders Gottes Höhe, zu begreifen. Der Mensch, solange er auf Erden lebt, kann die Raumzeit nie erfassen, auch wenn er sich einst Zahlen bildet, die ihr heutzutage nicht versteht, in jener Fernzeit aber selbstverständlich sind. Wer sich vergeistigt, das heißt, nach und nach den Lichtgeist in sich walten lässt, durch diesen Gott oder eine Himmelsführung, der bekommt die Ahnung, was das Weltall ist und welche Ausdehnung es hat, nämlich weltlich unmessbar. Weit mehr gilt dem Lichtall dieses Prädikat. Gerade darum spiegelt sich in solcherlei Erkenntnis eine Ahnung. Jeder, mit dem Herrn und seinem Licht vereint, fühlt sich aber da zu Hause. Frage keiner nach des Lichtes Raum und Zeiten Zahlen. Was sich späterhin enthüllt, passiert das vorerwähnte Filtertuch. Freilich wird es dünner, auf das jeder Materielle zur Erkenntnis kommt. Es gibt einen Gott, sein Licht, seine Wahrheit, seine Liebe. Insgesamt der Glaube. Durchsichtig wirkt der wolkenlose Himmel morgens und am Abend. Klar nennt ihr ihn, so wird der Herr den Himmel, seine Feste, dehnen bis zum dünnen Tuch. In Klammer Jesaja 40, 22. Durch das sein Licht in Strömen fällt, das Licht höherer Erkenntnis, das nennt man dann die letzte Zeit. Diese hohe Gnade kann ein jeder haben. Dem Gläubigen ist sie der Gottesdienst. Dem Nächsten helfen, dem vergeben, der ihm Unrecht tut. Für den Lauen ist sie das Bedenken, was er nachzuholen hat. Dem Gotteslosen gibt der Herr die letzte Frist. Sein Opfer rettet sie, die von heute, die von früher, die bis dahin, wann die letzte Zeit vom Weltall angebrochen ist. Vier Fragen stehen an. Von Gibar, warum Deborah nach dem Traum 10 Jahre auf den Lehrer warten musste. Elam bedenkt die Fackel, die an den 4 Ecken der Erde brennt. Saltil erwog des Lamechs Rache, in Klammer 1. Mose 4, 23. Und Artasus grübelte dem Ritterengel nach, dem Josua vor Jericho begegnet war, in Klammer Josua 5, 13. Das wird morgen vorgenommen und noch allerlei. Des heilig hohen Friede ist die Kraft, die euch auch im kurzen Schlafe stärkt. Gute Nacht, Freunde von der Erde. Gute Nacht, ein schöner Gruß, noch nie gehört. Das ist zu guter Letzt des Lichtes Gnadengabe.